erwartet. Nicht irgendeinen ewigen Frieden.
Nie zuvor,
so der irische Kongressbeobachter Emil Joseph Dillon,
nie zuvor waren die Nationen so begierig darauf gewesen, einem Mose zu folgen, der sie in das lange versprochene Land bringen würde, in dem Kriege verboten und Blockaden unbekannt sind.
Schon vor Kriegsende hat Wilson in seinen berühmten 14 Punkten die Grundlage einer neuen globalen Staatenordnung skizziert. Europas Großmächte haben in seinen Augen versagt. Deshalb fordert er Schluss mit imperialem Gehabe, Länderschacher und Geheimdiplomatie. Wilson setzt auf Transparenz und spricht jeder Nation das Recht zu, selbst zu bestimmen, wie und von wem sie regiert werden will. Anstelle der alten, fragilen Allianzen soll ein Völkerbund Stabilität und Sicherheit garantieren. Nach 4 Jahren Sterben, Gewalt und Vertreibung, Hunger und Seuchen klingt all das wie eine Verheißung. Erst recht die besiegten Deutschen klammern sich an Wilsons Versprechen wie an einen Rettungsanker und hoffen, glimpflich davonzukommen. Dann der Auftakt zur Konferenz.
18. Januar 1919.
Sehr schnell wird deutlich, dass die anderen Siegermächte lieber auf Härte und Vergeltung setzen, allen voran die traumatisierten Franzosen. Jörn Leonard von der Universität Freiburg.
Der Krieg findet, wenn Sie den Verlauf der Westfront angucken, ja auf französischem Boden statt.
Weite Teile Nordfrankreichs sind vollkommen zerstört. So brutal waren hier die Kämpfe, dass 700.000 Leichen, die Hälfte der gefallenen französischen Soldaten, nie identifiziert werden können. Die Franzosen sind überzeugt, dass sie den höchsten Preis gezahlt haben für den alliierten Sieg.
Das wird schon daran erkennbar, dass die französische Delegation großen Wert darauf legt, dass die wichtigen Akteure auf dieser Friedenskonferenz die ehemalige Westfront besuchen, um ihnen nochmal zu zeigen, was ein moderner Krieg in dieser Todeszone, in dieser roten Zone bewirkt hatte. Und man regt sich fundamental darüber auf, dass der amerikanische Präsident Woodrow Wilson sich diesem Besuch in diesem ehemaligen Frontgebiet verweigert.
Sein Völkerbund sei etwas für Träumer, hält der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau dem US-Präsidenten entgegen und Amerika weit entfernt von Deutschlands Grenzen.
Ich aber habe über 4 Jahre zusehen müssen, wie dieses Land von einem Feind verwüstet wurde, der nur wenige Tagesmärsche von Paris entfernt stand.
Clemenceau fordert den Rhein als Staatsgrenze, eine natürliche Barriere zur Sicherheit. Sein Ziel zudem? Deutschland ökonomisch und militärisch so zu schwächen, dass es den Nachbarn nie wieder angreifen könnte. Großbritanniens Premier David Lloyd George sieht das skeptisch. Er fürchtet, Demütigung und soziale Misere könnten die Deutschen in die Arme der Bolschewiken treiben, womöglich einen neuen Krieg entfachen. Außerdem hat er gerade seinen Wählern Reparationen in Milliardenhöhe versprochen. Die kann Deutschland nur leisten, wenn seine Wirtschaft floriert. 10.000 Teilnehmer hat die Konferenz in Paris. Staatenlenker und Diplomaten, Minister und Monarchen. Im Straßenbild die Uniformierten von 26 ausländischen Armeen. Auf dem Flur eines zweitklassigen Hotels die exotisch anmutende Leibgarde des montenegrischen Königs in traditionellen Männerröcken. Auf den Stufen des französischen Außenministeriums, damals zentraler Tagungsort, der spätere irakische König Faisal und sein Berater Lawrence von Arabien, beide in fließenden, blendend weißen Gewändern. Schillernde Gestalten, Künstler und Intellektuelle, Waffenhändler und Spione und ein Heer von Beratern.
Diese Pariser Friedenskonferenz ist ein Eldorado für Experten, für Ethnographen, für Völkerrechtler, für Finanzexperten.
Und ganz besonders Kartografen. Viele der Friedensmacher sind nicht gerade firm in Geografie. Wilson wähnt die nordfranzösische Stadt Lille am Rhein. Und David Lloyd George muss seinen Privatsekretär um Nachhilfe bitten.
Ist es Ober- oder Niederschlesien, was Deutschland abtreten soll?
Überliefert ist eine skurrile